am Mikroskop.
Wie funktioniert Arzneimittelproduktion, Forschung und Entwicklung? Wie und wo wird geforscht? Welche Position nimmt Österreich im internationalen Zusammenspiel ein? Und welche Mythen können mit einem Faktencheck erklärt werden? Der Podcast Am Mikroskop widmet sich dem Themenkreis pharmazeutische Produktion, Forschung und Entwicklung, die für die Versorgung und den Standort Österreich von großer Bedeutung sind. Eine Initiative von Fachverband Chemische Industrie und Forum der forschenden pharmazeutischen Industrie in Österreich. Folge 34. E-Health und Inklusion. Freund oder Feind? Wer in Österreich lebt, soll gerechte Chancen haben, gesund zu bleiben oder gesund zu werden, unabhängig von Herkunft, Wohnumgebung oder Geschlecht. So steht es in den Gesundheitszielen Österreich. Doch lässt sich das angesichts der zunehmenden Digitalisierung des Gesundheitswesens verwirklichen? Drohen wir nicht gerade durch E-Health Menschen zurückzulassen? Mein Name ist Martina Rupp und ich spreche darüber mit Privatdozentin Mona Dürr, Gründerin von Dürrvation, einem Beratungsunternehmen mit Fokus auf Gesundheitstechnologien. Hallo.
Hallo, danke für die Einladung.
Sehr gerne, schön, dass Sie da sind. Sowie mit Helene Brenner, Project und Program Manager bei Elga und Board Member of Data Intelligence Offensive. Hallo.
Hallihallo, vielen Dank für die Einladung.
E-Health. Ein komplexes, sehr aktuelles und sehr weitreichendes Thema, zu dem man wahrscheinlich viele Episoden unseres Podcasts gestalten könnte. Wir wollen uns heute nur auf einen kleinen, aber sehr wesentlichen Aspekt konzentrieren. Inklusion und Chancengerechtigkeit. Denn das ist bei eHealth eine besondere Herausforderung. Wird in der im Juni 2024 veröffentlichten eHealth-Strategie der Regierung aber erst auf Seite 55 angesprochen, obwohl gesundheitliche Chancengerechtigkeit an die zweite Stelle unter den Gesundheitszielen Österreichs gereiht wurde. Aber bevor wir uns in Interpretationen, Bedeutungen und Auswirkungen verlieren, sollten wir bitte nochmal ganz klar abstecken, wovon wir eigentlich reden. Daher, Frau Brenner, was ist eHealth denn ganz genau? Können Sie uns das nochmal definieren?
Sehr gerne, ich kann es versuchen. Es gibt da tatsächlich mannigfaltige Definitionen, wie man eHealth definieren könnte. Im Wesentlichen geht es um digitale Tools aller Art, die einen digitalen Zugang zu Gesundheitsdaten ermöglichen beziehungsweise den Behandlungsweg und den Behandlungserfolg von Patienten sicherstellen. Das kann jetzt von vielen verschiedenen Seiten angegangen werden. Da haben wir einmal die Patientenseite selbst. Da reden wir dann von Gesundheitsanwendungen, Apps, die man verwenden kann, aber auch seitens der Gesundheitsdiensteanbieter wie Ärztinnen und Ärzte, Pflegerinnen und Pfleger, die mit Softwaresystemen arbeiten und entsprechend diese auch für die Behandlung verwenden. All diese Tools zusammen umfassen diesen Begriff von eHealth und auch, wie diese Prozesse dazu gedacht sind.
Wobei kann uns eHealth nun unterstützen?
Naja, in vielerlei Themen. Wir befinden uns ja aktuell gerade in einer sehr spannenden Zeit rund um die digitale Transformation und gleichzeitig in einer Zeit, wo wir immer weniger Gesundheitspersonal bei einem massiv steigenden Bedarf haben. Mhm. Und genau hier kann eHealth und alle möglichen digitalen Tools natürlich ansetzen, um Behandlungswege zu vereinfachen, zu verbessern, transparenter zu machen oder zu optimieren. Oder gar dort, wo schon keine physische Behandlung möglich ist, bestmöglich unterstützen, dass man dennoch zu einem Zugang kommt.
Was bedeutet der letzte Satz, wenn eine physische Behandlung nicht mehr möglich ist?
Da gibt es auch zwei Ansätze. Wir haben ja einmal einen Bereich, in den man reingehen könnte, das ist die Pflegeversorgung, wo in vielen dislozierten Gegenden oftmals eine rasch genug Behandlung nicht möglich ist. Dann sprechen wir von der Telemedizin oder auch der Telepflege oder anderen Ansätzen. Das ist damit gemeint. Wir haben gerade in Finnland, das ist ein schönes Beispiel, wenn wir kurz die Reise ins Ausland machen, eine Geografie, die schon sehr lange damit umgeht. Also ein sehr weites Land mit Gesundheitseinrichtungen, die oft viel zu weit weg sind, um schnell am Ort zu sein und die Versorgung sicherzustellen. Deswegen hat Finnland schon vor vielen, vielen Jahren begonnen, ganz massiv in Telemedizin zu investieren und hat daher sehr stark auf eHealth-Lösungen und digitale Tools gesetzt, um dort, wo Behandlung nicht möglich ist, weil einfach der zeitliche Ablauf, bis der Versorger am Ort ist, zu überbrücken oder gar überhaupt Versorgung sicherzustellen, hier Lösungen anzubieten. Das ist jetzt mal eine Möglichkeit. Und die andere ist natürlich auch das Szenario, wenn wir nach England schauen, sehen wir, wie es auch gehen kann, wenn ein Gesundheitssystem schwierig mit Ressourcen umgehen kann. Das heißt, viel zu lange Wartezeiten, um überhaupt zu einer Behandlung zu kommen, um zu einer früh genugen Erstaufklärung zu kommen. Und auch das ist natürlich ein Ansatz, wo man mit digitalen Tools viel schneller sein kann, schneller Sicherheit schaffen kann für Patientinnen und Patienten. Und damit eventuell auch den eigentlichen Fokus, nämlich die Behandlung von Mensch zu Mensch, zu forcieren, wenn sie denn dann passiert.
Wenn es funktioniert, habe ich Sie richtig verstanden, sparen wir uns die Wartezeiten, sparen wir uns langwierige Erklärungen bei immer neuen Ansprechpartnern, denn die Daten sind ja vorhanden. Das heißt, man kann gleich in medias res gehen. Das klingt wirklich sehr gut. Wir sprechen gleich noch drüber. Aber was sind, wenn wir schon dabei bleiben, was sind die Gefahren von E-Health, die Sie jetzt hier und heute sehen?
Naja, das sind viele. Sie haben jetzt schon angesprochen, wenn es denn funktioniert. Die erste Gefahr ist, dass wir ganz lange viel investieren und viele Lösungen bauen, die dann aber nie beim Patienten ankommen oder bei dem Versorger. Das ist mal ein riesiges Risiko, das wir seit vielen Jahren noch immer wieder sehen, denn die Planung und die Realisierung sind immer zwei Dinge. Aber neben dem sozusagen augenscheinlichen gibt es natürlich die großen Bedenken rund um den Datenschutz. Sie haben schon angesprochen, wenn wir denn die Daten verfügbar haben, könnten wir doch vorab viel genauer bessere Behandlung planen. Mhm. Das ist das Idealszenario und auch das, denke ich, dass das unsere Prämisse sein muss und es auch ist und auch täglich gezeigt wird, dass das mittlerweile schon sehr, sehr gut möglich ist. Gleichzeitig bedeutet das auch, einen riesigen Schatz an Daten verfügbar zu machen. Wenn der jetzt natürlich nicht im besten Sinne genutzt wird, bietet das auch große Gefahren. Daher ist das Thema Cybersecurity und das Thema Datenschutz eines der großen Risiken, die immer und wirklich immer zu bedenken ist. Deswegen bin ich auch ein großer Verfechter von Privacy by Design, das entsprechend auch in den digitalen Lösungen einzubauen. Das andere ist, und das ist auch etwas, das heute sehr gut zur Folge passt, das ist tatsächlich schon das Thema der Barrierefreiheit und auch der digitalen Verfügbarkeit. Denn tatsächlich ist es so, und ich glaube, die Frau Professor Dürr wird noch entsprechend darauf eingehen, tatsächlich ist es so, dass um diese Tools auch nutzen zu können, muss ich den Zugang dazu haben. Auch wenn der zumindest technisch allen gewährt ist, heißt das ja noch lange nicht, dass wir alle fähig sind, diese Tools auch bestmöglich zu nutzen. Das heißt, wir als Gesellschaft, wir als gesamte Gesundheitslandschaft müssen damit auch Folge tragen und Sorge tragen, dass alle mitgenommen sind, alle im Weg dabei sind und auch mit diesen Tools umgehen können.
Das heißt, wenn ich die digitale Sprache nicht spreche oder ich habe einfach keinen Laptop daheim oder ich habe nie gelernt, damit umzugehen, kann ich das überhaupt nicht nutzen?
Dann wird es zumindest sehr schwierig. Also um ein sehr plakatives Beispiel zu skizzieren, jetzt bin ich 31, bin mit digitalen Tools aufgewachsen, ich tue mir damit sehr leicht. Ja, wenn mir wer sagt ChatGPT und wie die AI-Strukturen funktionieren, haben wir das natürlich auch beruflich entsprechend angesehen, dann habe ich da einen guten Zugang. Gehe ich jetzt allein in meine Elterngeneration oder vielleicht sogar in die Großelterngeneration? Und das ist natürlich nicht das, womit man täglich zu tun hatte. Mhm, und umso schwieriger ist es natürlich auch zu erklären, wie denn diese Tools funktionieren. Und da gibt es mannigfaltige Beispiele. Und wenn diese Tools zwar toll sind, aber nicht bedient werden können, dann haben wir ein Problem, weil wir zu einer Zweiklassen-Medizin kommen, nämlich im digitalen Sinne, weil ich einfach den Zugang nicht finde, weil es zu viel ist. Das soll jetzt nicht der Grund sein, die Tools nicht zu machen, aber es sollte der Grund sein, entsprechend viele Maßnahmen zu tätigen, um unsere sogenannte Digital Literacy auch zu steigern.
Digital Literacy. Da werden schon viele aussteigen, aber darüber sprechen wir auch noch. Wenn wir gerade bei den Definitionen sind, Frau Professor Dürr, was ist mit Inklusion und Chancengleichheit im Gesundheitsbereich gemeint, übergeordnet jetzt?
Im Grunde, dass Menschen unterschiedlicher Herkunft mit unterschiedlichen Persönlichkeitsmerkmalen, unterschiedlichem Bildungsgrad in jeder erdenklichen Weise mit Unterschieden trotzdem die gleichen Möglichkeiten haben, ihre Gesundheit zu fördern, wiederherzustellen oder aufrechtzuerhalten. Und das ist natürlich nicht gegeben. Wir haben hier bei etlichen Untersuchungen sehen wir, dass der Bildungsgrad deutlich einen Einfluss darauf hat, wie gut ich mich im Gesundheitssystem zurechtfinde, wie sehr ich mich darum kümmern kann und dafür einstehen kann, eine bestimmte Behandlung zu bekommen, eine Diagnose zu erhalten. Natürlich auch der ökonomische Status, also das Einkommen und das verfügbare Budget sozusagen, ist auch ausschlaggebend. Aber wir haben ja auch gesehen, dass Menschen mit Behinderung hier einen schlechteren Zugang haben, mit unterschiedlichen Behinderungen, die hier einen schlechteren Zugang haben. Und das heißt, das ist sozusagen die oberste Prämisse, dass man das bei der Entwicklung von diversen digitalen Gesundheitstools, Instrumenten berücksichtigt von Anfang an.
Sprechen wir über Menschen, die Schwierigkeiten haben beim Zugang, Menschen mit Einschränkungen bei Sehen, Hören, Fühlen oder Greifen. Welche Erfahrungen haben Sie da gemacht? Woran hapert es da? Woran scheitert es da konkret?
Naja, wenn Sie jetzt daran denken, wie Sie auf Ihrem Smartphone jegliche Apps benutzen, ja, da brauchen Sie eigentlich eine ganz gute Fingerfertigkeit, um sozusagen diese kleinen Knöpfe zu bedienen. Die virtuellen Knöpfe sind ja gar keine echten Knöpfe mehr, bei den wenigsten Smartphones. Und das heißt, da müssen Sie sich schon gut orientieren können. Sie müssen aber auch verstehen, also auch die kognitiven Fähigkeiten, die geistigen Fähigkeiten, die Sprachfähigkeit, die Sprachkenntnis von der App, die ich hier sehe oder von der Information, die ich sehe, ist wichtig, um überhaupt mich hier durchnavigieren zu können. Wo klicke ich als nächstes drauf? Was wollen die von mir wissen, damit ich überhaupt weiterkomme? Ja? Also das heißt, die Fingerfertigkeit ist ganz wichtig. Die sprachliche Kompetenz ist ganz wichtig. Die kognitive Kompetenz, um überhaupt zu verstehen, was hier gefordert ist. Denken Sie daran, wenn Sie beim Amt Dokumente ausfüllen, wissen wir oft MuttersprachlerInnen nicht, was genau erfordert ist. Und das ist natürlich mit einer anderen Sprache noch einmal schwierig. Aber auch wenn Sie bedenken, wenn Sie eine Spracheingabe machen, dann ist es derzeit so, dass hier Zeiten hinterlegt sind, wann sozusagen das System sagt, aha, die Spracheingabe wurde abgebrochen. Das heißt, wenn ich mir schwer tue, meine Spracheingabe zu formulieren, einerseits oder andererseits zu sprechen und daher langsamer spreche, kann sein, dass sich das System gleich einmal aufhängt und sagt, okay, danke, ist eigentlich abgebrochen. Ja? Und dann muss ich wieder von vorne beginnen.
Ich habe Schweißausbruch. Ich war gestern Blut abnehmen und da muss man kommt hinein und sieht sofort eine Nummer. Dann geht man dort zum Schalter, wird aufgerufen, geht zum Schalter, überreicht das Ticket der Dame, die dort arbeitet, dann fragt sie einen alles Mögliche, dann schiebt man die E-Card hinein. War gestern so und dann sagt sie zu mir, bisschen genuschelt, weil hinter so einem Plexiglas, hinter einer Abtrennung, und sagt sie zu mir, haben Sie das Ticket? Und ich, wie bitte? Und das Ticket? Und dann bin ich mir vorgekommen wie ein Idiot, ja, ich habe doch meine E-Card mit und ich habe an alles gedacht und dann hatte die das aber in der Hand, ja, sie selbst. Ich bin mir blöd vorgekommen, also irgendwie so unangenehmes Gefühl. Und wenn man jetzt die Person nicht sieht, nicht weiß, ich habe dir das Ticket gegeben jetzt im virtuellen Raum, hapert es der komplett mit der Kommunikation. Man fühlt sich ganz schnell abgehängt, unverstanden, zu blöd, zu alt, vom System nicht akzeptiert. Also geht's wieder um Kommunikation, um Sprache. Welche Möglichkeiten gibt es da, das zu verbessern, diese Kommunikation, für Menschen mit Leseschwächen, Verständigungsschwierigkeiten, Sprachproblemen?
Vielleicht noch zum Vorherigen noch ein konkretes Beispiel. Ja? Wenn man daran denkt, wirklich eine einfache Anwendung wäre Online-Terminbuchung bei einer Ärztin, bei einem Arzt. Wenn Sie hier mit dem Smartphone reingehen, ja, ins Internet, in diese Terminbuchungsplattform, dann sind die oft extrem klein. Ja, dann haben Sie eine Anzeige von dem Zeitslot von 20 Minuten oder 15 Minuten oder auch nur 5. Ja, die sind oft nur Millimeter groß, wo man hier herumscrollen kann und das aussuchen kann. Ja, wenn ich hier nicht gut sehe, weiß ich nicht, was ich hier auswähle. Allein die Fingerfertigkeit ist erstaunlich. Und dann muss ich wissen, dass ich beim Smartphone die Zoom-Funktion habe. Auch das wissen nicht alle. Das heißt, sie können sich nicht helfen, indem sie das schneller mal größer ziehen und dann weiter auswählen. Und nicht alle digitalen Anwendungen haben auch das mit berücksichtigt. Ja, da sind wir dann wieder bei der Barrierefreiheit bei der Entwicklung. Das heißt, aber auch beim Hören, wenn ich hier nicht gut genug, schnell genug höre. Inzwischen das Tempo kann man verändern, aber stellen Sie sich vor, eben wenn ich schlecht höre, wie leise oft diese Sprachausgaben sind. Ja? Wir sehen alle die Menschen, die das Handy so quer zum Kopf halten und um besser hören zu können, was hier gesagt wird.
Das finde ich total spannend und ich kann dem denke ich, noch was hinzufügen. Denn so sehr ich Ihnen beiden da recht geben muss, so sehr sehe ich auch genau das Potenzial, wenn wir denn die digitalen Lösungen finden. Ich möchte ganz kurz zwei Beispiele bringen, weil das Thema Sprachbarriere angesprochen wurde. Es ist genauso schwierig für jemanden, der der deutschen Sprache nicht vollmächtig ist, einen entsprechenden Termin im österreichischen Gesundheitswesen auszumachen. Wenn wir denn jetzt allerdings ein digitales Terminbuchungsportal haben, das den WCAG-Standards entspricht, das multilingual ist, mir die Sprache übersetzt, groß geschrieben und schön umgesetzt ist nach allen Künsten der modernen Usability, dann wäre aber die Barriere massiv reduziert. Und auch das Thema mit der Kommunikation, das ist eigentlich ein ganz spannendes Feld. Erst kürzlich hat man mit der künstlichen Intelligenz und entsprechenden direkten, echten Menschen Kommunikation verglichen. Da ging es um Service Desks und das war ganz ein spannendes Ergebnis, denn was rausgekommen ist, dass Menschen die künstliche Intelligenz und die Antworten jeweils wesentlich freundlicher gefunden haben und sich besser abgeholt gefühlt haben als von den wirklichen Menschen.
Das ist wirklich spannend.
Und wenn wir diese Technik denn jetzt auch fürs Gute nutzen, dann können wir wirklich auch die schon bestehende Barriere ins Gesundheitssystem massiv senken. Und ich denke, das ist auch ein Aspekt, da können wir hinschauen und sagen, wie können wir diese Potenziale dann auch nutzen und für uns auch in Österreich verwerten.
Also die künstliche Intelligenz wurde so empfunden, sie hat keine Vorurteile, sie ist nicht genervt. Ich kann dreimal zurückfragen, sie bleibt gleichmäßig zugewandt. Das finde ich interessant und auch, ja, sollte man im analogen Leben eigentlich auch ganz viel lernen. Wie schaut es denn aus in Österreich mit Strategien, wie man diesen Problemen begegnet? Wer möchte antworten? Frau Brenner, Frau Dürr?
Also dann übernehme ich gleich mal die Frage. Da gibt es ganz viele Ebenen, die man auch unterscheiden muss. Tatsächlich muss ich sagen, dass die Softwareindustrie massiv daran arbeitet. Man arbeitet auf der Gesundheitsdienste-Anbieterebene sehr stark auf dieser Ebene, auch auf der nationalen, auch auf der Länderebene. Also momentan kann ich wirklich verkünden, Digitalisierung ist in aller Sinnen und in aller Munde. Und das Spannende ist, wenn wir uns jetzt mal auf der staatlichen Ebene das anschauen, natürlich ist auch dieses Thema Barrierefreiheit, Sie haben es schon genannt, Seite 55, in der IHR-Strategie vermerkt. Tatsächlich können wir sogar noch eine Ebene darüber hinausgehen, nämlich Richtung Europa. Da hat sich gerade in diesem Jahr eine sehr spannende Entwicklung abgezeichnet. Genau genommen schon die letzten Jahre, basierend auf der digitalen Strategie Europas, wurde heuer im April der sogenannte European Health Data Space, also der Datenraum für Gesundheitsdaten, verabschiedet und wird aktuell gerade in den letzten Zügen auch die deutsche Sprachfassung geschrieben, übersetzt, verhandelt und im aktuellen Sinne gehen wir davon aus, dass er mit März nächsten Jahres dann auch in Kraft tritt. Und das ist sehr spannend, weil dort nämlich das Thema Barrierefreiheit und Umsetzung massiv verankert ist. An ganz vielen Stellen ist erwähnt, dass sämtliche digitalen Lösungen, die uns Zugang geben als Patientinnen und Patienten, als Bürgerinnen und Bürgern zu unseren eigenen Gesundheitsdaten, den entsprechenden Usability-Kriterien entsprechen müssen. Wenn nicht, sind wir nicht compliant und zwar nicht mit der europäischen Verordnung, die damit auch direkt geltendes Recht in Österreich ist. Das ist schon eine ganz große Sache und parallel entwickeln natürlich die Standardisierungsorganisationen rund um WCAG die entsprechenden Standards weiter. Wir sehen auch jetzt schon die ersten Lösungen in Österreich. Ein Krankenhaus in Österreich hat ein neues Portal rausgebracht, ganz toll gemacht und toll umgesetzt, nach allen Mitteln der Usability auch entsprechend optimiert. Tatsächlich ist es so, dass sogar sehbehinderte Menschen, blinde Menschen, taube Menschen diese Portale benutzen können, weil diese Portale, und das ist eine tolle Eigenschaft, portierfähig werden und entsprechend mit Screenreader-Modulen entsprechend ausgelesen werden können. Und da, das ist das Gute, entwickelt sich die Technik tatsächlich täglich weiter und zwar in einer Art und Weise, dass man nicht nur sozusagen als Helene jetzt auf einmal ins Metaverse gehen kann, sondern tatsächlich auch diesen Anschluss an real funktionierende Systeme, die wir direkt hier vorfinden, hier auch die Brücke besser schlagen können.
Und wird das insofern getestet, als die Rückmeldungen dann direkt in die Entwicklung einfließen? Wenn Sie sagen, ein Spital hat dieses Portal jetzt implementiert und wie schnell haben es dann mehrere?
Tatsächlich arbeiten viel mehr Krankenhäuser an diesen Portalen. Also das war jetzt nur ein Beispiel.
Ja, okay.
Und tatsächlich arbeiten sogar viele Arztpraxen an Portalen dieser Art und auch an anderen Lösungen. Gleichzeitig muss man auch sagen, die gesamte App-Industrie, die hat sich die letzten Jahre verhundertfacht. Wir haben, glaube ich, aktuell 295.000 Digital Health Apps am Markt. Da hat man schon gar nicht mehr den Überblick. Das heißt, das entwickelt sich ständig weiter und wahrscheinlich gerade in dieser Sekunde wird gerade eine neue gelauncht. Und die auch immer wieder nach den entsprechenden Usability-Kriterien. Und das ist genauso, wie Sie sagen. Tatsächlich wird im Design von der Erstellung werden schon die User eingebunden. Von der Idee, bei der Entstehung der Idee bis hin zur Umsetzung und dann natürlich auch vom Release, um das nochmal zu testen. Nämlich mit sämtlichen Altersgruppen, mit sämtlichen Geschlechtsgruppen, mit sämtlichen Gruppen, die entsprechende Einschränkungen aufweisen, taktiler Art, Sehbehinderungen aller Art, Hörbehinderungen, um entsprechend Lösungen auch rauszubringen, die dem Stand der Technik entsprechen.
Dass wir unsere Enkelkinder nicht mehr bemühen müssen. Gekommen vorbei, der Computer ist abgestürzt, das Internet ist nicht mehr da. Wir haben das Schlagwort Digital Health Literacy schon gehört. Inwiefern spielt das hier eine Rolle?
Naja, eine große Rolle. Das eine ist die Entwicklung von all diesen Tools und Instrumenten, die da draußen sind und genutzt werden sollen und auch können. Und wo man schon bei der Entwicklung eben radikal eigentlich jetzt die Zielgruppen mit einbindet, die diversesten Zielgruppen. Und das andere ist aber, uns als Gesellschaft fit zu machen, zukunftsfit zu machen, dass wir diese Tools auch verwenden können. Das heißt, die digitale Gesundheitskompetenz, das muss man vielleicht aufdröseln. Es gibt einerseits die Digitalkompetenz, es gibt die Gesundheitskompetenz und dann gibt es die digitale Gesundheitskompetenz und alles drei spielt sozusagen zusammen. Bei der Digitalkompetenz, das ist relativ einfach, geht es darum, um die Fähigkeiten und Kompetenzen, digitale Tools zu verstehen, bedienen zu können, ungefähr über Datenmanagement, Datensicherheit Bescheid zu wissen und sich hier orientieren zu können, das verwenden zu können. Bei der Gesundheitskompetenz geht es darum, sich mit Gesundheitsinformationen auszukennen, sie finden, also suchen zu können, finden, verstehen zu können und auch Gesundheitsanweisungen oder Empfehlungen folgen zu können, hier Fragen stellen zu können. Und die digitale Gesundheitskompetenz ist sozusagen die Orientierung im digitalen Raum und die Fähigkeit im digitalen Raum, sich hier zurechtzufinden. Das beginnt mit der einfachen Suche im Internet von qualitätsgesicherter Gesundheitsinformation bis hin aber auch Terminbuchungssysteme bedienen zu können, aber auch Refundierungen von Kosten für Heilbehandlungen etc. einreichen zu können, hier Rückfragen stellen zu können, bis hin wirklich zu teletherapeutischer Konsultation, wo auch immer ich bin, in meiner Arbeit oder zu Hause oder vielleicht sogar am Spielplatz, hier unter sicheren Rahmenbedingungen eine Gesundheitsberatung entgegennehmen zu können. Oder auch Technologien, die mit Sensoren ausgestattet sind, bei mir zu Hause zum Beispiel für Therapiezwecke zu verwenden, dort Daten einzupflegen, vielleicht auch ein persönliches Schmerztagebuch zu führen und hier dann auch wieder mit meinen Gesundheitsdiensteanbieterinnen, Therapeutinnen, Ärztinnen kommunizieren zu können. Also wenn wir die digitale Gesundheitskompetenz wirklich auf ein Next Level und auf ein breites Level bringen, dann können wir auch die Gesundheitsversorgung viel stärker in die Lebenswelten der Menschen bringen und von den Gesundheitseinrichtungen, von den diversen eigentlich hinaus. Die Gesundheit entsteht draußen und sollte auch draußen sozusagen gefördert werden. Und bei der Gesundheitskompetenz sind wir per se nicht ganz so gut aufgestellt. Gerade wenn wir an Inklusion denken, ist es so, dass wir eigentlich weltweit 15% der Menschen sind, haben eine Behinderung. Weltweit, ja. In Österreich sind es in etwa 13%. Und die haben eine schlechtere Gesundheitskompetenz und eine schlechtere digitale Gesundheitskompetenz allein wegen dem Design und der Entwicklung dieser Tools. Und in Österreich, wenn wir uns die digitale Gesundheitskompetenz anschauen, dann haben 30% der Bevölkerung Schwierigkeiten, Gesundheitsinformationen zu finden und zu verstehen und eigentlich weiterzuverarbeiten. Das heißt, hier brauchen wir breite Schulungsprozesse im Grunde, die sowohl die Gesundheitsberufe selber, aber eben auch die Patientinnen und Patienten, die Bürgerinnen im Grunde treffen.
Digital Compliance darf ich als neues Stichwort proaktiv hineinwerfen. Was es für uns selbst an Benefits bringt, ist ja vollkommen klar. Aber wie profitieren wir als Gesellschaft, wenn Inklusion gelingt?
Naja, Wir haben ein unglaubliches Potenzial da draußen, das wir derzeit noch nicht heben und noch nicht in der Lage sind zu heben, weil nicht alle teilhaben können und ihr Potenzial einbringen und entfalten können. Das heißt, da gibt es Untersuchungen, dass wir marktwirtschaftlich hier große Effekte erzielen und natürlich einen Benefit erzielen, wenn wir inklusiv sind und hier die Teilhabe wirklich ermöglichen. Sogar auch gerade bei erwerbsfähigen, also bei Personen im erwerbsfähigen Alter, wenn wir hier Inklusion und Teilhabe ermöglichen, auch am Arbeitsmarkt, hat das bis zu Billionen Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt in der Welt.
Ja. Also wir sparen Zeit und Geld.
Wir sparen Zeit und Geld.
Und zwar in enormem Ausmaß.
Im enormen Ausmaß. Und man darf nicht vergessen, auch unser Gesundheitswesen wird immer digitaler. Entsprechend ist es wichtig, dass wir diese Tools, die wir entwickeln, auch inklusiv entwickelt haben und aber auch auf Gesundheitskompetenz der gesamten Bevölkerung fußen können. Wenn wir das nicht schaffen, haben wir mit Sicherheit irgendwo ein Problem in der Zukunft. Gleichzeitig, und da könnte man noch natürlich anfügen, die gesunden Lebensjahre in Österreich, die sind im Europadurchschnitt leider eher schlecht. Das heißt, wir leben zwar lange, allerdings sehr lange mit Krankheit, nicht sehr lange gesund. Das heißt, sobald man in Pension geht, ist man eigentlich schon krank. Das ist ein Nicht-Ziel, denke ich, für alle. Und da müssen wir als Gesamtgesellschaft dran arbeiten. Und auch dort spielen natürlich die entsprechende EHF auch eine große Rolle. Wenn wir es schaffen, Tools auch in der Prävention frühzeitig einzusetzen, in der Gesundheitsförderung, die uns motivieren, einen gesunden Lebensstil zu erhalten und zu führen, dann haben wir da natürlich auch große Potenziale, die wir heben können.
Abschließend, in diesen Wochen wird auch die Gesundheitspolitik der nächsten Jahre verhandelt. Was wünschen Sie sich von den Verantwortlichen?
Also wirklich unbedingt breitenwirksame Förderung der Digitalkompetenz als auch der digitalen Gesundheitskompetenz bei allen Bevölkerungsgruppen, wirklich bei allen Bevölkerungsgruppen, speziell auch jene, die derzeit schlechter gestellt sind und auf ein höheres Risiko haben, eine schlechte digitale Gesundheitskompetenz zu haben. Das würde ich als den humanen, den sozialen Anker sehen, aber natürlich wirklich ein innovationsfreundliches und förderndes Ökosystem, wo digitale Lösungen entwickelt werden können, die Barrierefreiheit und Inklusion garantieren, aber wo wir hier sozusagen Fahrt aufnehmen und vielleicht wirklich in die Realität der Menschen sozusagen hineinkommen.
Danke, Frau Professor Thür. Frau Brenner?
Ja, also ich muss mich anschließen. Das innovative Ökosystem, das ist genau das, was wir in Österreich brauchen. Wir brauchen ein Umfeld, das sämtliche Partner, die an diesem Gesundheitswesen zusammenarbeiten, innovativ zusammenkommen, um diese Lösungen auch in der nächsten Regierungsperiode schon auf den Boden bringen. Mein Wunsch an das Christkind oder damit den Regierungsverhandlungen ist es tatsächlich, alle Daten, die wir als Österreicherinnen und Österreicher, die eigentlich uns gehören, tatsächlich verfügbar bekommen. Damit heißt das eine Komplettierung der elektronischen Gesundheitsakte, einen digitalen Zugang, der nach den WCAG-Standards erstellt wird, aber natürlich auch die ganz breite Förderung von dieser digitalen Gesundheitskompetenz. Last but not least, und das geht mir immer ein bisschen ab, wirklich endlich eine Steigerung und Stärkung der Prävention und Gesundheitsförderung.
Wir nehmen diesen Podcast am Krampustag 2024 auf, blenden das sofort aus und wenden uns ausschließlich ans Christkind. Sind Sie damit einverstanden?
Da bin ich dabei.
Vielen Dank, dass Sie da waren. Alles Gute für Ihre Arbeit. Und ich hoffe, wir treffen einander in einem ähnlichen Setting und können über weitere Erfolge sprechen. Herzlichen Dank. Dankeschön.
Vielen herzlichen Dank.
Danke herzlich.
Und wenn Sie sich noch mehr ins Thema vertiefen und die genannten Informationen nachlesen möchten, wir haben Ihnen die E-Health-Strategie Österreich sowie die Gesundheitsziele Österreich in die Shownotes gestellt. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Alles Gute.